sei mit uns allen. Amen. Der Generalmajor Karl von Clausewitz hat diesen tiefsinnigen Satz gesagt: Es genügt nicht, auf dem rechten Weg zu sein. Wesentlich ist auch anzukommen. Damit wir als Christen auf dem rechten Weg bleiben und dass wir am Ziel ankommen, hat Jesus seiner Gemeinde die Botschaft der Offenbarung gegeben. Und in den letzten Tagen und den Bibelabenden sind wir ein Stück diesen Weg gegangen und heute nun noch als Abschluss erst einmal für diese Reihe das 10. Kapitel. Die Endzeit ist ja durchzogen von den 3x7 Gerichtsreihen, nur noch mal als Erinnerung, die 7 Siegelgerichte, die 7 Posaunengerichte und die 7 Schalengerichte. Ihr könnt es hier vorne sehen, zwischen der 6. und 7. Posaune, ehe also die Schalengerichte kommen, gibt es einen größeren Einschub. Der beginnt also mit Kapitel 10,1 und endet in Kapitel 11,14. Und diese Einschübe, diese Zwischenstücke, die finden wir also immer wieder in der Offenbarung. Und vielleicht kann man es auch ein wenig so deuten, dass die Welt und die Gemeinde Jesu nicht fortwährend unter dem Dauerbeschuss der Gerichte Gottes steht. Gott verschafft auch der gerichtsreifen Welt und der verfolgten Gemeinde immer wieder einmal so Atempausen, Verschnaufpausen, Zeiten der Umkehr. Und er gibt mit diesen Zwischenstücken, mit diesen Einschüben seiner Gemeinde Worte des Trostes, Vergewisserung der Hoffnung. Das ist also Sinn und Zweck dieser kurzen oder manchmal etwas länger gehaltenen Zwischenstücke. Nach dem Ertönen der 6. Posaune wird ja erschüttert festgestellt, sie taten nicht Buße. Welch traurige Ergebnislosigkeit. Jesus, Gott hätte sich gerne etwas anderes gewünscht, dass Menschen umkehren. Und ich glaube, wir sind alle ein wenig gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, unsere ganze Situation. Mehr und mehr wird gesellschaftliches, soziales Leben lahmgelegt. Ich habe fast den Eindruck, dass es so, als hätte sich ein Computer ein Virus eingehandelt und nun muss alles runtergefahren werden. Und dort, wo so ein Computer runtergefahren wird, muss er irgendwann wieder neu gestartet werden. Ob wir als Gesellschaft, ob wir auch als Christen, Gemeinde und Kirche Jesu, ob wir auch einen solchen Neustart überhaupt im Blick haben, das ist mir schon die Frage. Oder wenn ich es mal so sagen darf, wenn es vorbei ist, wursteln wir weiter. Als wäre nichts gewesen. Diese Befürchtung habe ich auch ein klein wenig. Weil lernt denn der Mensch aus der Geschichte? Ach, es geht manchmal alles so im gleichen Trott weiter. Ich sage das gar nicht nur anderen, das sage ich mir ja selber. Es gibt Einschnitte im Leben, da sagt mich, jetzt machst du alles anders. Viel besser. Und es verstreichen einige Tage, meinetwegen auch Wochen, aber meistens liegen nicht mal Monate dazwischen. Und dann ist man oft im alten Trott wieder drin. Also eine traurige Ergebnislosigkeit. Gott müht sich, Gott ruft, Gott lädt ein und sie taten nicht Buße. Ich hatte es gestern schon erwähnt, dieses Wort. Alles bricht im Gericht Gottes zusammen, nur nicht das menschliche Herz. Es bleibt oft dieses trotzige Ding in uns, das sich permanent gegen Gott stellt. Und auf solche Ablehnung der Umkehr, auf das vergebliche Werben, folgt dann das endgültige Gericht. Übrigens nach dem 6. Schalengericht, hier gibt es einen Einschub, hier gibt es einen und hier gibt es dann keinen mehr. Also wenn die Schalengerichte, die Zornesschalen ausgeschüttet werden, kann nichts mehr zurückgehalten werden. Stellt euch eine Schale in eine Schüssel vor, ihr schüttet sie aus. Wenn es dort einmal läuft, gibt es kein Halten mehr. Und so muss man sich auch diese letzten Gerichte vorstellen. Nichts wird mehr zurückgehalten. Es gibt keinen Aufschub mehr. Aber noch bevor im letzten Gericht die alte Erde vergeht, die widergöttlichen Mächte ausgeschaltet werden, kommt eben dieser längere Einschub. Und ich denke auch, das ist mit einer der Gründe, Gott will inmitten der Schrecken sein Volk trösten und die Gläubigen daran erinnern, dass er souverän herrscht. Er vergisst seine Gemeinde nicht. Er vergisst auch dich nicht. Dessen darfst du ganz sicher sein. Ken Follett, manchen vielleicht bekannt, der Schriftsteller, hat in seinem Bestseller Sturz der Titanen formuliert: Eine demokratische Gesellschaftsordnung ist nicht die beste, aber alles andere ist noch viel schlimmer. Wir haben in unserer Gesellschaft die soziale Marktwirtschaft, eine Wirtschaftsform, die sich nach Angebot und Nachfrage richtet und davon ist der Markt bestimmt. Viele von uns können sich noch an die sozialistische Planwirtschaft erinnern. Da wurde staatlich zentral die Wirtschaft gesteuert, manchmal auch vorbeigesteuert an der Nachfrage des Marktes. Es gab Fehlplanungen und daraus folgte Misswirtschaft. Es wurde oft Planerfüllung gemeldet, aber das war oft nur Sache des geduldigen Papiers, entsprach oft nicht der Realität. Unser Gott plant nicht an der Realität vorbei. Er lässt sich auch nicht von menschlichen Angeboten und Nachfragen bestimmen. Er plant souverän. Und alles, was er sich vorgenommen hat, das bringt er ans Ziel. Deshalb Gottes Plan von der Verheißung zur Erfüllung oder Boten Jesu in schwierigen Zeiten. Wir finden jetzt vorn den Bibeltext und zwar nach der Schlachterübersetzung. Vielleicht ist es auch mal ganz gut, man hat einfach zwei Übersetzungen so vor sich. Ja. Ich lese mal nach der neuen Genfer Übersetzung, ihr könnt gern ein wenig vergleichen, so sehr weicht es wohl nicht ab. Dann sah ich, wie ein mächtiger Engel, ein anderer als der, den ich zuvor gesehen hatte, vom Himmel herabkam. Der Engel war in eine Wolke gehüllt. Über seinem Kopf stand ein Regenbogen, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Beine sahen aus wie Säulen aus Feuer. Er hielt eine kleine geöffnete Buchrolle in der Hand. Seinen rechten Fuß setzte er auf das Meer und den linken auf das Festland. Mit einer gewaltigen Stimme, die wie das Brüllen eines Löwen klang, rief er etwas. Kaum hatte er geendet, ließen die sieben Donner ihre dröhnenden Stimmen hören. Als es wieder still war, wollte ich aufschreiben, was die sieben Donner gesagt hatten. Doch da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel rufen: Betrachte das, was die sieben Donner gesagt haben, als versiegelt. Schreibe es nicht auf. Nun erhob der Engel, den ich mit dem einen Fuß auf dem Meer und mit dem anderen Fuß auf dem Land stehen sah, seine rechte Hand zum Himmel und rief: Ich schwöre bei dem, der in alle Ewigkeit lebt und der alles erschaffen hat, den Himmel und alles, was im Himmel ist, die Erde und alles, was auf der Erde ist, das Meer und alles, was im Meer ist. Ich schwöre, dass es keinen Aufschub mehr geben wird. Denn wenn der siebente Engel auftreten und seine Posaune blasen wird, wird Gottes Plan, dieses große Geheimnis, zur Vollendung kommen. Alles, was Gott seinen Dienern, den Propheten, angekündigt hat, wird dann erfüllt sein. Daraufhin sprach die Stimme aus dem Himmel, die ich eben schon gehört hatte, ein zweites Mal zu mir. Sie sagte: Geh zu dem Engel, der auf dem Meer und auf dem Land steht, und lass dir von ihm die kleine geöffnete Buchrolle geben, die er in seiner Hand hält. Ich ging zu dem Engel und bat ihn, mir die Buchrolle zu geben. Nimm sie und iss sie, sagte er. Der Magen wird sich dir zusammenziehen, so bitter ist sie. Aber solange du sie im Mund hast, wird sie süß sein wie Honig. Ich nahm die Buchrolle aus seiner Hand und aß sie. Und wirklich, als ich sie im Mund hatte, war sie süß wie Honig. Aber als ich sie hinuntergeschluckt hatte, war sie so bitter, dass ich mir der Magen zusammenzog. Danach wurde mir gesagt: Du wirst noch mehr verkünden müssen, prophetische Worte über zahlreiche Völker, über Menschen verschiedenster Sprachen und Kulturen und über viele Könige. Soweit dieser Text. Nach den sechs Gerichtsengeln, die mit ihren Posaunen immer wieder neues Unheil angekündigt hatten, sieht Johannes jetzt einen anderen Engel, einen starken Engel, so wird er also bezeichnet, einen mächtigen Engel. Man merkt auch hier, da ist nichts von den Erzgebirgsengeln auf den Pyramiden, süß, bausbäckig werden sie dargestellt, also total süße und harmlose Wesen. Nein, Engel sind mächtige Diener Gottes, sie sind Geister, die Gott als Helfer zu denen sendet, welche die Rettung ererben werden, können wir im Hebräerbrief lesen. Also dienstbare Geister Gottes. Betont wird hier ein anderer Engel, also ein zusätzlicher Bote Gottes, er kommt vom Himmel herab. Der Ausdruck andere meint auch, er hat eine andere Funktion. Also nicht mehr die Funktion der Gerichtsengel, sein Auftrag ist anders. Er ist Verkündigungsengel, kein Strafengel. Und sein Auftrag ist auch klar, er soll die letzten Gerichte über die Erde ankündigen. Und dann kommt der Tag des Herrn. Als unmittelbarer Vorbote des Herrn trägt er auch die hoheitsvollen Merkmale. Er ist ausgerüstet mit Macht und Stärke, umgeben mit einem Regenbogen. Es ist das Zeichen der Treue Gottes. Das trägt auch dieser Engel. Die Verlässlichkeit auf Gott wird immer durch den Regenbogen symbolisiert. Und inmitten der Gerichtswolken scheint die Sonne. Und sein Antlitz, sein Gesicht war wie die Sonne. Petrus, der seinen Brief an die Auserwählten Gottes, die als Fremden dieser Welt leben, geschrieben hat, ermutigt die Christen, setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkunft von Jesus Christus erwartet. Also, ich will es mal so deuten, diese Sonne, das Antlitz wie die Sonne, noch leuchtet die Gnade Gottes in diese dunkle Welt. Und ich hoffe sehr, dass keiner von uns dieses heilvolle Heute verpasst. Es kann schnell mal zu spät sein. Und dann wird man nicht nur vom Leben bestraft, sondern einmal auch im Gericht von Gott selber. Die Sonne erinnert mich aber auch hier an den Auferstandenen. Wir werden, so Gott will, es wieder möglich ist, zu Ostern zusammenkommen können. Dann können wir es wieder hören, die Botschaft. Und die Frauen kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Also mit der Auferstehung Jesu beginnt wirklich eine ganz andere Zeit. Die Sonne geht auf. Und dann wird der Engel weiter beschrieben, seine Beine sahen aus wie Säulen aus Feuer. Also man könnte schon sagen, von Kopf bis zum Fuß, bis zu den Füßen, eine wirklich mächtige, göttliche Erscheinung. Im Boten hat Gott etwas von seiner Macht und Herrlichkeit, von seiner Autorität hineingelegt. Und vielleicht erinnert sich der eine und andere an das Jesu-Wort, dass er seinen Jüngern gesagt hat, wer euch hört, der hört mich. Göttliche Autorität für die Boten Jesu und gerade in schwierigen Zeiten. Jesus will seiner Gemeinde zu verstehen geben, alle kommenden Schrecken, sie sind nur das dunkle Gewand, das den kommenden Herrn ankündigt, das ihn umgibt, er wird kommen. Und deshalb steht über allen Gerichtsankündigungen unerschütterlich seine Gnadenzusage an die Gemeinde. Und auch alle Schrecken in den letzten Gerichten werden seine Verheißungen nicht aufheben. Manche Ausleger wollen in diesem Engel Christus selber sehen. Aber ich glaube, die Offenbarung verwechselt nie den, der auf dem Thron sitzt, der Herr ist, und die zur Erde hinabsteigenden Boten. Da wird immer unterschieden. Aber man kann schon sagen, dieser mächtige Engel, im Alten Testament taucht oft diese Bezeichnung auf, der Engel des Herrn. Und hier werden an Engel erinnert, die wirklich in einer ganz besonderen Nähe zu Gott standen. Ein Bibelausleger, ich habe es hier vorne mit hingeschrieben, Gerhard von Rath, hat gesagt, diese Engel sind persongewordene Hilfe Jahwes für Israel. Persongewordene Hilfe, man hatte wirklich jemanden vor sich. Und sie waren da, um dem Volk Gottes zu helfen. Und dann möchte ich einfach ein Stück weitergehen. So hat Gott uns auch eine persongewordene Hilfe geschickt. nämlich seinen eigenen Sohn, Immanuel, Gott mit uns. Gott ist unsere Hilfe, unsere große Hilfe in den großen und kleinen Nöten unseres Lebens. Jesus mit dir und mir unterwegs, so wie mit den beiden traurigen Jüngern, die nach Karfreitag, nach den verwirrenden Nachrichten über Ostern, einfach am Abend zurück nach Emmaus gegangen sind und sagten, hat alles keinen Sinn, ist alles in den Bach untergegangen, unsere Hoffnung hat uns getäuscht. So ist Jesus unterwegs, um uns wieder neu auf den Weg zu bringen. So ist er auferstanden an unserer Seite, auch wo wir ihn manchmal gar nicht so wahrnehmen. Der starke Engel soll also der schwachen Gemeinde durch das Dunkel der Gerichte den Weg ans Ziel weisen. Ich glaube, auch das ist so ein Stück nötig, dass wir eine solche Hilfe haben. Und wegweisend ist und bleibt sein Wort. Ich möchte das wirklich sehr betont sagen, weil ich eine große Sorge habe, dass wir in unserer Landeskirche und in unseren Gemeinschaften so ganz schleichend uns ein Stück vom Wort abwenden könnten. Und die ganze Liberalisierung auch der Bibel, der Heiligen Schrift, dass man das einfach nicht mehr ganz so ernst nimmt, was da steht. Das hat verheerende Folgen für die Gemeinde Jesu. Deshalb, ich kann euch nur von Herzen darum bitten, bleibt gemeinsam unter diesem Wort. Haltet fest an dem Wort unseres treuen Gottes. Wegweisend also das Wort Gottes. Und deshalb sieht Johannes ein Büchlein in der Hand des Engels. Eine Schriftrolle, die ist jetzt nicht versiegelt, wie wir es in Kapitel 5 gelesen haben, sondern sie ist aufgetan, lesbar. Aber es wird keine Inhaltsangabe gemacht. Man weiß nicht, was darin steht. Später wird dieses Büchlein ja noch einmal erwähnt. Aber zunächst wird von diesem Engel berichtet, er setzt seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Durch das Fußfassen seines Heroldes auf Meer und Land erhebt Gott den Anspruch, und zwar auf die ganze Erde. In Psalm 24 steht dieses Wort, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Keiner kann im Grunde sagen, das ist mein Stück Grund und Boden, das ist mein Land, auch wenn es im Grundbuch eingetragen ist als dein Eigentum. Im Grunde ist alles in dieser Welt Eigentum unseres Gottes. Und dieser Anspruch ist auch nicht verloschen, weil in der Zwischenzeit Fremdherrschaften in die Welt Gottes eingebrochen sind. Wir hatten es in diesen Tagen, alles Dämonische, alles Satanische. Der Fürst dieser Welt, der Satan wird so bezeichnet. Auch wenn er meint, er hätte die Herrschaft über diese Welt. Diese Welt bleibt in der Hand des Schöpfers. Im Gericht und auch, oder im Heil und im Gericht, gehört die Welt Gott. Unübersehbar und unüberhörbar diese Engelerscheinung, betont wird die große Stimme, das Gebrüll eines Löwen, klingt wie sieben Donnerstimmen. Also in der prophetischen Sprache bedeutet das immer, wenn so lautstark gesprochen wird, wenn so ein Gebrüll ertönt, wie von einem Löwen, wie das Grollen von Donner, dann bricht bald der Tag des Herrn an. Dieser Gedanke steht dahinter. Also das ist nicht mehr so ein leises Säuseln, dass man es kaum hören kann. Sondern hier wird sich Gott einmal Gehör verschaffen und keiner wird sagen können, gar nichts gehört, gar nichts mitbekommen. Amos 1, Vers 2, der Herr wird aus Zion brüllen. Und das bedeutet Gericht. Also in der Prophetie ist es ein Bild für die Stimme des nahenden Richters. Und die sieben Donner umschreiben auch die Gerichtsfülle. Gott bringt also alles zur Sprache und er wird alles nach seinem Plan vollenden. Das Gerichtsgebrüll ist die letzte Stimme Gottes an diese Welt. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, die Stimme des guten Hirten, seines Sohnes, Jesus Christus, zu hören. Aber wer die partout nicht hören will, der wird am Ende das Gebrüll des Löwen hören, wenn Gott als Richter kommt. Und wie die Tierwelt vor der Stimme des Königs der Tiere dem Löwen den Atem anhält, so hält die Welt auch vor diesem König dann den Atem an. Und irgendwann, ihr Lieben, wird allen Gotteslästerern, allen, die Hohn und Spott gegen Gott, gegen Christus gesprochen haben, die werden alle einmal verstummen. Sie werden auf tausend nicht ein Wort mehr Gott antworten können. Johannes wollte ja dann diese Worte aufschreiben und er erhält ein Schreibverbot. Diese Worte unterliegen strengster Geheimhaltung. So wird es betont, versiegele, was die sieben Donner geredet haben und schreibe es nicht auf. Vielleicht so ähnlich wie im Propheten Daniel. Daniel jetzt noch nicht. Versiegle diese Worte. Später werden sie noch ein. Es gibt auch manches Geheimnisvolles, manche Geheimhaltung. Und mal ehrlich, wie will man denn die letzten Dinge, den Zorn Gottes, die Gerichte Gottes, wie will man es letztlich weitersagen? Ob nicht manchmal auch Dinge im Schweigen besser aufgehoben sind als im Reden? Schweigende Betroffenheit ist mir manchmal lieber als irgendwelche dürftigen und kläglichen Erklärungsversuche. Um das vielleicht zu erklären, dass Gott auch als Richter kommt, als Strafner, ja, er kommt zu. Aber ich muss das nicht bis ins Letzte erklären können. Gott spricht selber, die Rache ist mein. Und wenn es soweit ist, wird er in angemessener Weise den Menschen das deutlich machen. Es ist uns in seinem Wort der Bibel der ganze Ernst und die ganze Dringlichkeit der Botschaft gesagt. Mehr muss nicht gesagt werden und mehr müssen wir auch nicht wissen. Anders die Worte, die jetzt der Engel sagt. Sie stehen unter einem Schwur. Er leistet einen Eid. Und ich schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn jemand schwört, vor Gericht zum Beispiel, wenn jemand einen Eid leistet, dann beteuert er damit, was ich jetzt sage, das ist wahr. Und mein Eid kann man sich eigentlich nicht leisten, dafür kann man bestraft werden. Also er betont jetzt diese Aussage, diese Ehrlichkeit der Zusage und er ruft die höchste Macht an, die es gibt. Bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er schwört bei Gott selber. Und der Sinn dieses Eides ist, was ich jetzt sage, das geschieht oder es gibt keinen Gott. Adolf Pohl hat es in seinem Kommentar zur Offenbarung so umschrieben, mit diesem Schwur setzt Gott sich durch oder löscht Gott sich aus, denn bei ihm wird ja geschworen. Er muss dafür sorgen, dass das wirklich alles umgesetzt wird. Das steht hier auf dem Spiel. Wenn man so will, steht sein Gottsein auf dem Spiel. Und deshalb wird das alles eintreffen. So ernst ist es mit diesem Eid, mit diesem Schwur. Und es wird uns auch gesagt, was dieser Engel schwört. Es wird hinfort keine Zeit mehr oder keinen Aufschub geben. Es gibt keine Frist mehr. Die für Gottes Volk kaum erträgliche Dehnung der Endzeit, wir hatten diesen Tagen davon gesprochen, dass sie beten, Herr, wie lange noch? Wie lange müssen wir das aushalten? Diese scheinbare gedehnte Endzeit wird zu einem Ende kommen. Heute haben wir noch die Zeit der Gnade. Aber wirklich heute. Ich kann euch nicht mal genau sagen, ob es morgen noch sein wird. Versteht ihr? Ich weiß es nicht, aber heute ist es so. Und diese Zeit hat einmal ein Ende. Und alle Zeitverzögerung, die wir jetzt noch wahrnehmen, wo man vielleicht auch den Eindruck haben könnte, vielleicht stimmt das auch gar nicht, was in der Bibel steht, dass Jesus wiederkommt, dann hätte er schon lange mal kommen müssen. Man fühlt sich irgendwie enttäuscht oder getäuscht. Und das alles, alle Zeitverzögerung, möchte Gott nutzen, dass Menschen umkehren. Römer 2, Vers 4. Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass Gottes Güte, Gottes Langmut, dass die Zeit sich dehnt, dazu dienen will, dass er dich zur Buße leiten kann? Deshalb wartet er. Ich bin davon überzeugt, er hätte schon lange kommen können. Er hätte schon lange, wie es der Wilhelm Buschmann in einer Predigt gesagt hat, mit Eisenbahnschienen in diese Welt hineinschlagen können, weil sie so gerichtsreif ist. Und da wartet Gott mit diesem letzten Schlag gegen seine Welt, weil er die Menschen retten will. Deshalb verzögert er, oder der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, schreibt Petrus, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass Menschen sich umkehren und Buße tun. Deshalb wird die Zeit noch immer gedehnt. Aber, und das hat dieser Engel unter dem Schwur ausgesagt, es wird dann eine Zeit geben, wo diese gedehnte Zeit zu Ende ist. Dieser Schwur, es soll hinfort keine Zeit mehr sein, setzt also der Gnadenzeit ein Ende. Dann schlägt der Welt die letzte Stunde. Und zugleich wird das Geheimnis vollendet, Gottes verborgener Plan zur Vollendung gebracht. Es soll hinfort keine Zeit mehr geben, sondern in den Tagen, wenn der siebente Engel seine Stimme heben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes. Das Geheimnis ist auf Gottes verborgenes Tun bezogen. Und zwar auf sein zielstrebig gut durchdachtes Planen bis hin zum endgültigen Sieg. Und auch das stammt von Adolf Pohl. Gott wird aller Welt Planerfüllung melden lassen. Und nun gibt es doch, denke ich, manches Geheimnisvolle, auch was die Endzeit betrifft. Und hier sollten wir nicht mehr spekulieren und wissen wollen, als Gott uns selber kundgetan hat. Dann ist vollendet das Geheimnis Gottes. Ich will mal das Geheimnis noch mal in anderen Gedanken noch mit reinbringen. Ein besonderes Geheimnis ist es um seine Gemeinde, um die Gemeinde Jesu in dieser Welt. Und das erklärt Paulus im Epheserbrief, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Und dann schreibt er, und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war, in ihm, der alles geschaffen hat. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Und vielleicht könnten wir so etwas Geheimnisvolles, Unerklärbares auch im Blick auf die Gemeinde Jesu entdecken. Die Gemeinde, das Geheimnis ihres Werdens. Wenn man ein klein wenig in der Kirchengeschichte stöbert, wie Gemeinde Jesu entstanden ist, das waren 12 Jünger. Das war nicht die Elite damals, die kam von keiner Universität. Das waren durchweg Handwerksleute, Fischer. Mit denen beginnt Gemeinde Jesu, das Werden. Und schon von Anfang an ist diese Gemeinde bekämpft worden. Da stand ein Saulus schon bereit, um den Stephanus, der Jesus bezeugt hat, mit Mundtot zu machen. Dann mit Morden und Schnauben und Drohen kämpft er gegen die Gemeinde und das zieht sich durch bis heute. Ein Wunder, dass Gemeinde geworden ist in dieser Welt. Das Geheimnis ihres Seins, dass sie trotz aller Anfechtung, und wie viele haben sich schon vorgenommen, die Gemeinde muss vernichtet werden. Es darf keine Jesusgläubigen mehr geben. Und? Wie viele Hunde haben da schon gebellt und gebissen? Gestorben sind immer die Hunde, nicht die Gemeinde. Die gibt es noch immer. Und das Geheimnis ihrer Hoffnung. Sie trägt die verborgene Herrlichkeit und wartet auf die sichtbare Erscheinung ihres Herrn. In einem älteren Lied heißt es, hier sieht es uns freilich niemand an, was wir einst werden sein. Na, wir sehen nicht anders aus wie andere. Wir haben die Nase im Gesicht, wir haben die Augen, die Ohren. Und wenn man Christ wird, ändert sich da auch nichts. Da kriegst du kein anderes Gesicht. Vielleicht kannst du etwas fröhlicher schauen, hoffentlich. Aber es bleibt vieles, es sieht uns niemand an. Und doch ein Geheimnis, dass da Menschen sind, die dann sagen, ich lasse mich dann lieber ins Gefängnis stecken, ich nehme Strafen auf mich, aber von Jesus lasse ich nicht. Von meinem Jesus lasse ich nicht. Also Gott wird der Welt einmal dieses Geheimnis seine Gemeinde präsentieren. Und wisst ihr, was dann auch noch für ihn ein Zeugnis ist, wenn Gott der Welt seine Gemeinde präsentiert? Seine Treue zu ihr. Und die Gemeinde ist zusammengefasst aus Juden und Nichtjuden. Und in beiden, im Volk Gottes, im Volk Israel und in seiner Gemeinde, wird eins klar und deutlich, Gott ist treu. Wenn das nicht so wäre, gäbe es schon lange kein Israel mehr. Und wenn Gott nicht treu wäre, gäbe es dich nicht und mich nicht und seine Gemeinde. Davon bin ich überzeugt. Und selbst wo wir untreu geworden sind, hält er die Treue zu uns durch. Das, denke ich, ist so ein Stück dieses göttliche Geheimnis. Verborgen in die Weltgeschichte, seine Heilsgeschichte hineingewoben und zu seiner Heils die Gemeinde. bis hin, dass Gott dann seinen geheimen Plan auch mit dieser Welt vollenden wird. Und auch allen widergöttlichen Mächten wird es nicht gelingen, diesen Plan Gottes zu zerstören. Er wird alles tun, was er sich vorgenommen hat. Am Ende unseres Bibelwiesen und die Stimme, die ich vom Himmel her gehört hatte, redete abermals mit mir und sprach: Geh hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Also er empfängt hier dieses Büchlein. Was hat es damit auf sich? Johannes soll nicht nur darin lesen, sondern nimm und verschling's. Habt ihr schon mal ein Buch verschlungen? Schnitzel schmeckt besser, weiß ich. Aber hat euch schon mal ein Buch so gebackt? Was lest ihr? Lest ihr noch, ihr Jungs? Was lest ihr so für Bücher? Karl May? Die Bibel. Jetzt bin ich echt etwas beschämt. Aber das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Und ich habe Karl May gelesen. Die Bibel lesen. Also ich kann dir nur gratulieren. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und verschlingst du da diese Bibel? Ist das richtig interessant für dich, wenn ich ist das richtig interessant, in der Bibel lesen, oder? Ja, richtig. Also ein Buch verschlingen, weil es einen so gepackt hat. Und das, was ich verschlinge, das ist dann in mir drin. Das sehen die anderen nicht mehr, aber ich habe es in mir drin, ich habe es verschlungen. Und deshalb dieses Bild hier, etwas ganz Wunderbares, wie wir mit der Bibel, mit dem Wort Gottes umgehen sollen. Wir sollen es verschlingen. Essen. Und Essen ist ja eine ganz besondere, intensive Art des Berührens. Es geht um das innere Berührtsein mit dem Wort Gottes. Ich kann das auch alles so oberflächlich betrachten. Ich nehme meine Bibel her, lese da mal, war schön, paar interessante Geschichten, klappt zu und weg ist es. Aber dann habe ich dieses Wort nicht gegessen. Ich habe es nicht aufgenommen. Es ist wichtig, dass wir Gottes Wort aufnehmen, dass wir es im Herzen behalten und bewegen, dass wir lernen, in den Bahnen Gottes zu denken, seinem Welt- und Heilsplan nachzudenken. Also das alles schwingt mit, wenn wir zu unserer Bibel greifen. Wie sagen uns die Ernährungsexperten, du bist, was du isst. Du bist, was du isst. Das gilt auch für dein geistliches Leben. Das, was du isst, was du liest, was du anschaust, das wird dich immer prägen. Und liest du keine Bibel mehr, dann fehlt dir einfach die geistliche Nahrung. Im 2. Petrusbrief steht dieses bezeichnete und markante Wort: Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Prophetisches Wort, die Bibel, ein Licht auf deinem und meinem Weg. Essen ist wichtig. Ihr habt heute sicher alle schon gegessen, ich auch. Ohne Nahrung können wir nicht leben. Meinen wir denn wirklich, das geht gut, wenn wir ohne Gottes Wort leben? Wie soll sich denn der innere Mensch, von dem die Bibel spricht, ernähren, gesund erhalten? Wie soll das gehen? Geistliches Leben, enorm wichtig. Und wer hier meint, er müsste Diät machen, der ist auf dem falschen Weg. Hier geht es wirklich um die Vollwertnahrung und Vollwertkost. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich esse gerne, aber ich esse nicht alles. Das, was mir schmeckt, sagt manchmal meine Frau, na, heute schmeckt das wieder, ich habe es gesehen. Manchmal sage ich, ach, ich brauche heute nicht ganz so viel. Wenn es ja gerne Spinat, na, ich auch nicht. Wenn es Spinat gibt, sage ich, ich würde mich heute mal selber bedienen. Und dann kommt so ein kleiner Klecks drauf und Spiegeleier nehme ich dann meistens etwas mehr. Aber Essen ist schön, aber ich esse nicht alles. Trifft Gottes Wort immer deinen Geschmack? Das möchte ich gerne mal fragen. Trifft das immer deinen Geschmack? Gehen denn die Gerichtsworte runter wie Öl? Sind nicht manche harten Brocken in der geistlichen Speise im Wort Gottes für uns dabei? Da kann man nicht einfach so schlucken. Da liegt uns manches auch quer, schwer im Magen. Da lastet manches auf unserer Seele. Wir verkündigen doch der Welt nicht mit strahlenden Lächeln, ihr werdet irgendwann untergehen alle. Und dann kommt ihr alle in die Hölle. Das ist eure Strafe. Nein. Solche Botschaft tut weh. Deshalb boten Jesu auch in schwierigen Zeiten. Ein Prophet Jeremia wird weinender Prophet genannt. Unter der Last der Botschaft, die er zu verkündigen hat, ist er bald zusammengebrochen. Er ist bald dran verzweifelt, weil er das einfach nicht so weitersagen wollte, diese Gerichtsbotschaft. Und auch in schwierigen Zeiten müssen Jesu Boten zur ganzen Botschaft stehen und die ganze Botschaft und sich zur ganzen Botschaft bekennen. Es kann sich im Grunde kein Bote Jesu, kein Verkündiger der Botschaft leisten, nur einseitig zu fahren auf einem Gleis, wo Gott nur noch als Liebe verkündigt wird. Gott ist Liebe, ohne Zweifel. Ein glühender Backofen voller Liebe, so wie es Luther gesagt hat. Aber Gott ist auch heilig, gerecht und kann zornig werden. Gottes Wort hat durch und durch eine schmackhafte Seite. Und da denke ich, da gibt es viele Erlebnisse auch in deinem Leben, wo du zu deiner Bibel gegriffen hast und gesagt hast, das tut mir gut. Das habe ich jetzt gebraucht für meine Seele. Aber es gibt auch die harten Brocken, die uns nicht immer so schmecken. Wenn wir Gottes Wort verdauen, in uns aufnehmen, dann stärkt das aber immer auch unseren Glauben, macht unser Leben reicher und schöner. Wir werden satt. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Das Wort kommt in dem bekannten Psalm 119 vor. Auch das habt ihr vielleicht schon erlebt. Wer unter Stress und großer Belastung steht, wer so richtig ausgebauert ist, was wird denn dem empfohlen, was der essen soll? Schokolade. Ist da gut, ganz Schokolade? Ja. Das ist ein gutes Nahrungsmittel. Also Süßes erhöht die Glückshormone. Und dann hinein. Das funktioniert nicht ganz mit den Nöten und Sorgen dieser Welt. Die Probleme des eigenen Lebens lassen sich nicht alle mit Schokolade lösen. Da braucht es manchmal andere Dinge. Und Süßigkeiten helfen uns in den eigenen Lebenssorgen und Nöten nicht immer weiter. Manchmal könnte es sein, dass Sorgen durch Schokolade noch größer werden, die mit dem Gewicht. Aber wie gut, Gott schenkt uns ja sein nahrhaft stärkendes, tröstendes und ermutigendes Wort. Gott möchte uns mit seinem Wort wirklich glücklich machen. Und wo sein Wort verkündigt wird, erfahren Menschen die Vergebung ihrer Schuld. Da bekommen Menschen Frieden mit Gott. Sie werden auf ihrem irdischen Lebensweg gestärkt für das ewige Leben durch Gottes Wort. Also Gottes Wort in beiderlei Gestalt. Honigsüß und magenbitter. Es gibt das Evangelium, die Freudenbotschaft. Und es gibt auch die Botschaft vom Gericht. Ja, Gottes Wort kann wehtun, aber heilt auch. In beiderlei Gestalt haben wir der Welt dieses Wort zu sagen. Wir dürfen Menschen nicht nur Honig, wie sagt man da, ums Maul schmieren. Wir dürfen nicht nur ihnen nach den Mund reden. Wir dürfen das Evangelium nicht zu einer Wellness-Therapie verkommen lassen, wo man Menschen nur die schönen Seiten anbietet, so, wird ein kleines Bild glücklicher, geht ein bisschen schöner durchs Leben. Die Botschaft reicht immer weiter, nämlich über dieses Leben hinaus. Zur ganzen Wahrheit der Bibel gehören auch die Worte vom Gericht und vom Zorn Gottes. Und dass gerade an dieser Stelle in der Offenbarung davon die Rede ist, von diesem Büchlein, das Johannes verschlingen soll, das hat, glaube ich, einen ganz tiefen Sinn und ist eben nicht zufällig. Vor der letzten Zuspitzung, vor der letzten Auseinandersetzung, also ehe diese Zornesschalen ausgeschüttet werden, wird der Gemeinde noch einmal deutlich, solange ihr in dieser Welt seid und solange ihr auch durch Trübsal und Leid gehen müsst, nährt euch von diesem Wort. Nehmt dieses Büchlein auf, so wie Johannes es bildlich also aufnehmen sollte und sich einverleiben sollte. Denn nur in seinem Wort finden wir Trost, Kraft, Freude und Hoffnung und die Orientierung durch diese Zeit. Aber wir bleiben auch von der Bitterkeit nicht verschont. Auch Gemeinde durchlebt und durchleidet schwierige Zeiten. Und auch du persönlich als Christ wirst solche Zeiten durchleben und durchleiden müssen. Da gibt es manchmal wirklich keinen anderen Weg. Aber in all dem will Gottes Wort uns stärken. Und deshalb ist an dieser Stelle der Sinn des Zwischenstückes, dieses Einschubs, dass wir wieder neu lernen sollen, dem Wort Gottes zu vertrauen. Und deshalb gibt es ja, bei dem Engel, der uns hier beschrieben ist, das Antlitz leuchtet wie die Sonne. Es ist die Sonne der Gnade, die uns noch strahlt. Es ist der Regenbogen über seinem Haupt, das Zeichen der Treue Gottes. Gott bleibt seiner Gemeinde in Gnade und Treue zugewandt. Gott steht zu seinem Wort, Gott hält seinen Bund. Und deutlicher kann es wohl nicht gesagt werden. Gott bringt die Seinen durch. Und ich denke, darauf dürfen wir ganz fest vertrauen, auch in schwierigen Corona-Zeiten. Und wisst ihr, was dabei noch interessant ist? Ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand nachgeguckt hat, was Corona heißt. Stammt aus dem Lateinischen. Corona. Der Kranz, die Krone. Meist aus Gold und Edelsteinen. Und das ist wieder Ausdruck der Macht und der Würde, sowie Symbol ihrer Herrschaft über ein bestimmtes Volk oder Territorium. Gab mir zu denken. Corona übt zur Zeit Herrschaft aus, als wäre sie eine Medium herrscht. Und man kann ja wirklich sagen, sie herrscht global. Sie herrscht global. Aber sie ist nicht die eigentliche Herrin. Und wenn man in der Offenbarung weiterblättert, Kapitel 19, wird uns ein wunderbares Bild vor Augen gehalten. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war. Und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Seine Augen glichen lodernden Flammen. Und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Hier ist von Diademen dann die Rede. Die höchste Würde, die höchste Macht. Ich will damit nur sagen, Corona hin und her. Wird uns vielleicht noch manches an Kopf zerbrechen bringen. Vielleicht bringt es auch in gewisser Weise noch mehr Leid über unser Land und Volk. Aber die Herrschaft, die letzte Herrschaft hat nicht Corona, sondern Jesus Christus als Sieger. Und das, denke ich, ist die grundlegende Botschaft der Offenbarung. Und deshalb fand ich einfach schön, mit euch in diesen Tagen in diesem Buch zu blättern. Ich werde euch nicht alle Fragen beantworten oder habe nicht alle Fragen beantworten können. Das ist mir durchaus klar. Den Anspruch habe ich auch nicht erhoben oder gestellt. Aber wenn wir hier und da wieder gemerkt haben, wie wertvoll und kostbar Gottes Wort ist, dann ist uns schon viel geholfen. Und, ach, darf ich es mal so simpel und salopp sagen, lasst es euch immer wieder schmecken, das Wort Gottes. Nährt euch davon. Und liest du weiter, wie heißt denn du eigentlich hier? Du bist der Moritz. Moritz, liest du weiter in deiner Bibel, das ist wunderbar, und die anderen auch mit. Okay? Wenn ich nächstes Jahr wiederkomme, sitzt du wieder mit hier. Das ist sehr schön, da freue ich mich drauf. Da sage ich auch einen Termin zu. Gut. Ja, wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass es dieses Wunder, ja auch dieses Geheimnis deiner Gemeinde gibt. Und da sitzen wir hier zusammen im Dorf Chemnitz, junge und alte Menschen, die schon lange mit dir auf dem Weg sind und andere, die vielleicht erst die zaghaften Schritte begonnen haben, dir nachzufolgen. Herr, du kennst unser Leben, du kennst unsere Gedanken, unser Herz. Vor dir können wir nichts geheim halten, alles liegt offen da. Und da wollen wir dir von Herzen Danke sagen, dass du dich so um uns kümmerst und um uns sorgst. Ja, dass wir hier zusammen sein können als Brüder und Schwestern, als Menschen, die auf einem Weg unterwegs sind zu dir und die du begleitest. Wir können dich nur herzlich bitten, dass du uns allen miteinander hilfst, dass wir auch ans Ziel kommen. Du bist uns vorangegangen, du bist der Wegbereiter, der Anfänger des Glaubens. Du bist schon am Ziel und du möchtest uns mit dort haben. Und deshalb halt uns ganz fest an deiner treuen Hand und hilf, dass alles, was auch in Zukunft auf uns einstürmt, dass wir wissen, du bist und bleibst der Herr. Dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und deshalb beten wir dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.